Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 4.
Am Tag nach unserer Exkursion an die Ostküste fahren wir mit der U-Bahn zur Station NTU Hospital. Ursprünglich gegründet von den japanischen Kolonialherren, liegt das Uniklinikum mitten im Zentrum des alten Taihoku, wie Taipeh hieß, als es noch die Hauptstadt der Kolonie Taiwan war. Direkt nebenan befindet sich der 228 Friedenspark, der an ein Ereignis erinnert, das bis heute im Bewusstsein der Menschen ist. Im Zentrum des von den Japanern angelegten Parks befindet sich eine abstrakte Skulptur.
Das ist das zentrale Denkmal für die Opfer von 228. 228 bezieht sich auf den 28. Februar, und zwar des Jahres 1947. Und da kam es in einem anderen Stadtviertel von Taipeh zu einem Zwischenfall. Eine Frau, die geschmuggelte Zigaretten verkauft hat, wurde von Beamten des Monopolbüros angehalten, durchsucht, und man ist offenbar sehr grob mit ihr umgegangen. Sie wurde geschlagen und Nachbarn sind ihr zu Hilfe geeilt und es entstand ein Handgemenge, und aus der Pistole von einem der Beamten hat sie einen Schuss gelöst und einen umstehenden, unbeteiligten Passanten getroffen, der wenig später seinen Verletzungen erlegen ist. Und aus diesem tragischen, aber eigentlich kleinen Zwischenfall hat sich dann ein Flächenbrand, eine Art Aufstand entwickelt gegen die Herrschaft der KMT.
Die KMT oder Kuomintang war ursprünglich eine progressive politische Kraft, meint Stefan, die aus dem rückständigen kaiserzeitlichen China einen modernen Nationalstaat machen wollte und dabei viel erreicht hat. Sie hat aber nie die Kontrolle über das gesamte Festland erlangt. Der Kampf gegen die kommunistischen Truppen unter Mao wurde noch erschwert, als die Japaner ab 1937 Teile von China besetzten. Obwohl der Idee nach eigentlich der Demokratisierung Chinas verpflichtet, hat die KMT unter Chiang Kai-shek eindeutig diktatorische Züge angenommen, die nach dem Rückzug nach Taiwan, angetrieben von der Angst vor kommunistischer Unterwanderung, besonders deutlich hervortraten.
Wir sind im Jahr 47, seit 45 regierte hier die KMT allein und mit eiserner Hand. Und die taiwanische, die einheimische Bevölkerung, die das Ende der Kolonialzeit eigentlich begrüßt hatte mit großer Erleichterung, die sahen sich nicht befreit, wie es die Propaganda ihnen vorgaukelte, sondern fühlten sich eher rekolonisiert, weil die KMT-Beamten und Soldaten und Politiker eben alle Schlüsselstellen in der Verwaltung und in der Wirtschaft besetzt haben und Taiwan so ein bisschen als Selbstbedienungsladen betrachteten, wo sie alles, was sie irgendwie brauchen konnten, um es auf dem Festland in den Kampf gegen die Kommunisten zu werfen, einfach mitgenommen haben. Ganze Firmen, Fabriken wurden hier demontiert, aufs Festland geschafft. Die Wagen der Taipeher Müllabfuhr wurden als Truppentransporter auf dem Festland eingesetzt. Und das hat also für Unmut und böses Blut gesorgt. Und nur so ist es zu erklären, dass sich aus diesem kleinen Zwischenfall am 28. Februar dann, Proteste entwickelt haben, zunächst hier in Taipeh und dann im ganzen Land.
Die enttäuschten Erwartungen der Taiwaner nach dem Abzug der japanischen Kolonialherren schildert Stefan in seinem Roman Pflaumenregen. Als sich der junge Student Keiji am Tag nach dem tödlichen Vorfall am Monopolbüro in Taipeh mit seinen Freunden auf dem Campus der Universität trifft, sprechen sie über die aufgestaute Wut der Menschen.
Im Ernst, erwiderte er. Gestern wurde in Daraochang jemand erschossen. Von Agenten des Monopolbüros. Stell dir vor, das ist sogar uns zu Ohren gekommen. Auf der Fahrt hierher habe ich keinen einzigen Polizisten gesehen. Demonstranten sind unterwegs zum Hauptquartier, um für die Täter die Todesstrafe zu verlangen. Wie sich herausstellte, wussten einige Kommilitonen noch mehr. Nach dem Vorfall hatten sich die Agenten in einer Polizeistation verschanzt, die seitdem belagert wurde. Niemand glaubte, dass die Männer von Seiten der Obrigkeit etwas zu befürchten hatten, egal wie schuldig sie waren. Seit wann galten hiesige Gesetze auch für Festländer? »Unsere Nachbarn kommen von drüben«, erzählte ein Mitschüler. Nie ein freundliches Wort, aber heute Morgen standen sie plötzlich vor der Tür und wollten sich japanische Holzsandalen leihen. Eine bessere Verkleidung fiel ihnen wohl nicht ein. »Würde mir auch nicht einfallen. Chinesen in Getas sind wie Hunde in Stöckelschuhen.« »Schweine, meinst du?« Den Rest des Vormittags verbrachten sie damit, über den weiteren Gang der Ereignisse zu spekulieren. Es war ein kühler Tag mit schnell dahintreibenden Wolken. Keiji lag auf seiner ausgebreiteten Jacke und glaubte, eine leichte Vibration des Bodens zu spüren. In der Ferne erklangen Sirenen. Zuletzt hatte selbst der dritte Onkel gemeint, die Regierung sei entweder gewissenlos oder sie begreife aus schierer Dummheit nicht, was sie mit ihrem Verhalten anrichtete. Noch war eine friedliche Lösung der Krise möglich, aber dafür mussten die Verantwortlichen einsehen, dass sie nicht ein ganzes Volk zu Volksverrätern erklären konnten. Bisher schienen sie nicht einmal zu verstehen, dass auf der Insel überhaupt ein Volk lebte. Sie sahen bloß die willigen Kollaborateure ihres Erzfeindes oder, wie Herr Wu neulich gemeint hatte, eigentlich hassen sie Japan, aber wir kriegen es ab.
In den Tagen nach dem Zwischenfall mit der Zigarettenschmugglerin strömten Menschen aus dem ganzen Land in die Hauptstadt. Es kam zu Großdemonstrationen gegen die KMT-Regierung.
Dabei kam es wieder zu Zwischenfällen. Da haben die Soldaten in die Menge gefeuert, sind mehrere Leute gestorben. Es wurden, muss man fairerweise sagen, auch Soldaten oder vom Festland kommende Menschen gelyncht. 2 oder 3 hier in Taipei. Und die Militärpräsenz der Kuomintang-Truppen, also der KMT-Truppen, war eigentlich sehr gering zu dieser Zeit. Und für etwa eine Woche, 10 Tage war dann die Insel ja, mehr oder weniger in der Hand dieser Aufständischen. Also es war keine geplante Erhebung, sondern das war so ein Ausbruch von angestautem Zorn und Wut. Und der damalige Gouverneur der Insel, Chen Yi, hat eine Zeit so getan, als würde er den Forderungen dieser Demonstrierenden, die also gesagt haben, wir wollen weniger Korruption, wir wollen Mitspracherechte, wir wollen auch vertreten sein, wir wollen mitreden bei der Verwaltung und so weiter, hat so getan, als würde er dem entgegenkommen, hat also so Anhörungen abgehalten und hat Petitionen entgegengenommen, hat aber gleichzeitig auch schon Vorbereitungen für eine andere Lösung des Konflikts getroffen. Er hat Truppen vom Festland herbeigerufen, etwa 10.000. Und die sind Anfang März dann in Taiwan gelandet und haben ein Massaker angerichtet. Also sie sind im Süden, in Kaohsiung und in Zilong im Nordosten an Land gegangen und haben erstmal geschossen.
Für die chinesischen Truppen vom Festland waren die meisten Taiwaner Kollaborateure, die 50 Jahre lang ohne Widerstand die japanische Herrschaft erduldet, japanische Namen angenommen hatten und oft besser Japanisch als Chinesisch sprachen, wenn sie Letzteres überhaupt beherrschten. Nach der Landung der Soldaten auf der Insel kam es zu regelrechten Massakern an der Zivilbevölkerung.
Also sind sofort viele Leute erschossen worden, andere wurden verhaftet, alle, die Petitionen eingereicht hatten, an diesen Anhörungen teilgenommen hatten, die irgendwie ihren Kopf ein bisschen hervorgestreckt hatten, die wurden verhaftet, viele von denen wurden nie wieder gesehen. Über die Opferzahlen ist sehr schwer, genaue Angaben zu machen, weil die Aufarbeitung eben erst Jahrzehnte später wirklich begann. Aber das Denkmal, symbolisch sozusagen, steht das dafür, was die Gewaltherrschaft, die die KMT hier ausgeübt hat, ab den 40er Jahren. 1949 wurde dann das Kriegsrecht verhängt und erst 1987, also nach 38 Jahren, das war ein Weltrekord, den erst das Regime in Syrien gebrochen hat, hat hier das Kriegsrecht geherrscht. Und diese Zeit erinnert man heute als den weißen Terror, Weiße Kung Fu. Eben die Zwangsherrschaft, die diktatorische Herrschaft der KMT.
Als Stefan im März 2014 für einen dritten längeren Arbeitsaufenthalt nach Taipeh fliegt, erlebt er die Anfänge der Studentenproteste mit, die bald das ganze Land in Atem halten. Die Sonnenblume wird zum Symbol der Bewegung und drückt die Hoffnung der jungen Generation auf grundlegende Veränderungen in der taiwanischen Gesellschaft aus. Ähnlich wie bei den Protesten 1947 war auch hier der Auslöser wenig spektakulär. In der Gebrauchsanweisung für Taiwan schreibt Stefan Thome:
Auf den ersten Blick erscheint der Anlass für die Proteste gering. Ein weiteres Abkommen mit der Volksrepublik China, das die Handelsbeziehungen vertiefen soll. Diesmal geht es ums Dienstleistungsgewerbe und wahrscheinlich hat der Präsident geglaubt, das Abkommen ohne große Diskussion durchs Parlament drücken zu können, indem die KMT die Mehrheit hält. Das ist auch gelungen. Aber außerhalb des Parlaments hat das Abkommen ebenso wie die hastige Art seiner Verabschiedung Unmut ausgelöst. Man weiß zu wenig über die Details und mögliche Konsequenzen für Taiwans Demokratie. Fallen in den Dienstleistungssektor auch Medienunternehmen? Und wenn ja, droht dann nicht eine Einflussnahme durch festländische Medien, die bekanntlich oft staatliche Propaganda betreiben? Es lohnt sich, einen Moment innezuhalten und die Verschiebung im politischen Diskurs Taiwans zu würdigen, die hier sichtbar wird. Jahrzehntelang war die KMT geradezu besessen von der drohenden Unterwanderung durch Kommunisten von drüben. Überall witterte sie Spione und rief die Bevölkerung auf, wachsam zu sein. In der Hochphase des Weißen Terrors reichte es aus, wenn in einem studentischen Lesezirkel der Name Marx fiel, um die Maschinerie der staatlichen Repression in Gang zu setzen. Und heute? Im Jahr 2014 ist Taiwan ein demokratisches Land, ausgestattet mit einem Selbstbild, das längst nicht mehr dem entspricht, was die KMT ihren Untertanen so lange eingetrichtert hat. Für die Studierenden ist es kein Akt des Protests mehr, sich als Taiwaner statt als Chinesen zu bezeichnen, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und auch dafür gibt es einen Namen. Tian Ran Du ist jemand, der ganz natürlich auf die Unabhängigkeit der taiwanischen Heimat setzt. So mag es ironisch wirken und ist doch nur konsequent, wenn die Furcht vor der kommunistischen Unterwanderung von der KMT auf ihre Widersacher innerhalb Taiwans übergegangen ist, während sich die einst allmächtige Partei dem Erzfeind von drüben annähert. Es ist das Bündnis derer, die bei allen ideologischen Differenzen eine Überzeugung eint, nämlich die, dass ein unabhängiges Taiwan nicht sein darf, weil die Insel chinesisch ist und es für alle Zeit bleiben muss. Am Lebensgefühl vieler junger Taiwaner geht das jedoch vorbei. Sie fürchten vielmehr eine Regierungspolitik, die die Eigenständigkeit ihrer Heimat unterhöhlt.
Im Café Daybreak, der Name ist eine Anspielung auf die Protesthymne von 2014, Sonnenaufgang über der Insel, treffen wir am Nachmittag den Journalisten Brian Chu und den jungen Politiker Lin Fei-Fan von der Demokratischen Fortschrittspartei DPP. Das Café ist von außen kaum als solches zu erkennen. Drin erinnert es an einen in Eigenregie betriebenen Jugendclub. Im Untergeschoss, wo wir das Gespräch führen, finden abends Lesungen und Diskussionsveranstaltungen statt. Am Wochenende legt Brian hier auf und es wird getanzt. Der gebürtige New Yorker mit taiwanischen Wurzeln war als junger Student an der Sunflower-Bewegung beteiligt. Er erklärt uns, wie sich die Mentalitäten seit dem Beginn der KMT-Herrschaft 1945 geändert haben.
Die ersten beiden Generationen von Festländern in Taiwan hatten immer noch Sehnsucht nach China. Auch Ma Ying-jeou, der damalige Präsident. Aber für die Menschen der dritten Generation ist es anders. Sie haben den Beginn der Demokratie in Taiwan miterlebt. Sie sind in einer Zeit erwachsen geworden, in der man selbst nach China reisen und sich selbst ein Bild machen konnte. Das gilt für alle Menschen in der Sunflower-Bewegung, selbst für die Enkel von KMT-Generälen und dergleichen. Auch sie waren Teil der Bewegung. Und viele haben diese Zeit als den Moment bezeichnet, in dem die Spaltung zwischen den Menschen vom Festland und den gebürtigen Taiwanern überwunden zu sein schien.
Den Erfolg der Sonnenblumenbewegung müsse man im Kontext der geopolitischen Veränderungen sehen, die sich schon 2014 deutlich abzeichneten, meint Brian.
Man sollte nicht vergessen, dass die Sunflower-Bewegung im Jahr 2014 stattfand, also nur 2 Jahre nach Xi Jinpings Machtübernahme. Und seitdem sind die Dinge so viel schlimmer geworden. Xinjiang oder Hongkong oder der Krieg in der Ukraine und Chinas beinahe tägliche militärische Aggressionen gegen Taiwan. Und die Führung in China geht weiter in diese Richtung. Viele Länder in der Welt sind sich mittlerweile der Risiken bewusst und drängen auf eine Entkopplung von China. In Taiwan gibt es trotzdem Stimmen, die eine Annäherung an China fordern, weil die Periode des wirtschaftlichen Engagements, die es in der Vergangenheit unter Präsident Ma Ying-jeou gegeben hat, jetzt idealisiert wird, auch wenn das bei näherer Betrachtung nur immer neue Zugeständnisse an China bedeuten würde.
Lin Fefan, einer der Anführer der Studentenbewegung 2014 und damals in den Medien omnipräsent, denkt, dass sich viele Menschen der jüngeren Generation an die ständige Bedrohung durch China gewöhnt haben.
So the part of people who are worried about the situation, they're trying to equip themselves the skills.
Es gibt Menschen, die sich Sorgen machen und versuchen, sich auf den Kriegsfall vorzubereiten und Vorsorge zu treffen. Bei der jüngeren Generation aber, also bei Menschen in den 20ern, scheint mir, dass sie das Gefühl haben, die Bedrohung durch China sei die neue Normalität. Sie wissen um die Bedrohung, glauben aber nicht, dass sie eines Tages wahr werden könnte. Sie rechnen nicht damit, dass etwas wirklich Schlimmes passieren wird, etwa ein Krieg zwischen Taiwan und China. Zwar sind sie nicht unkritisch gegenüber China, vielleicht haben sie sogar Angst, aber sie denken nicht, dass es an ihnen ist, etwas dagegen zu tun. Stattdessen glauben sie, wir sollten ruhig bleiben und hoffen, dass all diese Fragen, etwa unsere Wahlentscheidungen, keine direkte Reaktion von Seiten Chinas auslösen. Solche Haltungen sind in einem Teil des Volkes weit verbreitet.
Brian und Lin Fefan sind beide Mitte 30 und haben eine ausgesprochen jungenhafte Ausstrahlung. Wenn sie über die Generation der heute 20-Jährigen sprechen, klingen sie aber plötzlich deutlich älter und scheinen zu finden, dass es der Jugend an politischem Bewusstsein mangelt. Insbesondere hinsichtlich der Gefahren, denen Taiwan ausgesetzt ist.
Viele junge Leute sind in einer Zeit aufgewachsen, in der immer die DPP an der Macht war. Sie können sich an keine KMT-Herrschaft erinnern. Für sie ist die KMT eine kleine, eher marginale Partei, die eigentlich keine Wahlen gewinnen kann. Vielleicht nehmen sie die Bedrohung deshalb nicht so ernst. Ein weiterer Unterschied zwischen uns Millennials und der Generation Z ist, dass wir uns an eine Zeit erinnern, bevor China so groß und mächtig wurde, wie es heute ist. Für jüngere Menschen ist es dagegen normal, dass China groß und mächtig ist und Taiwan klein und vergleichsweise schwach. Ihnen ist nicht bewusst, wie sehr die Situation in den letzten Jahren eskaliert ist.
Min Phe Phan beklagt, dass es immer noch keine koordinierte Antwort der demokratischen Länder auf die Herausforderungen gebe, die von autoritären Staaten ausgehen und die seiner Meinung nach die Zukunft der Demokratie insgesamt betreffen.
So I think that it's certainly there is some progress, I mean, for the democracies to realize that the threat's real.
Es gibt sicherlich einige Fortschritte. Die Demokratien erkennen, dass die Bedrohung real ist, dass das Erstarken autoritärer Systeme durchaus eine reale Gefahr darstellt. Aber wir müssen mehr miteinander kooperieren und Informationen, Wissen, Fähigkeiten und Technologien austauschen, um diese Art von Narrativ zu bekämpfen. Wir sind an der vordersten Front im Kampf gegen den autoritären Expansionismus. Nicht nur im Hinblick auf die Bewahrung der taiwanischen Souveränität, sondern auch was die Bewahrung der liberalen Demokratie überhaupt betrifft. Das ist letztlich nicht nur eine Frage der Werte. Es geht nicht allein darum, was wir mögen oder was wir glauben. Es geht um die Überlebensfähigkeit der Demokratie. Es ist also vor allem eine Sicherheitsfrage. Es geht darum, wie wir unsere Demokratie, unser demokratisches System verbessern können, um dieser Art von Unterwanderung oder Einflussnahme durch autoritäre Regime standhalten zu können.
We can improve our democratic system to resist that kind of infiltration or influence or impact by authoritarian regime.
Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan. Von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 4.